Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Wissensreich Stories. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Gast, Dr. Axel Jokwa. Lieber Axel, schön, dass du bei uns bist.
Hermann, lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können.
Uns verbindet ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, sage ich mal, damals aus der Weiterbildungsbranche. Und wir treffen uns ja auch immer wieder bei dem einen oder anderen Netzwerktreffen. Und eins kann ich sagen, und das ist auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast mich in den letzten 10 Jahren immer wieder inspiriert, auch wenn du es gar nicht gemerkt hast. Ja? Vielleicht mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir, dass auch unsere Zuschauer wissen, wer denn heute bei uns zu Gast ist. Lieber Axel, du bist Unternehmer, Investor, Business Angel sozusagen, Wachstumsexperte habe ich gesehen und du wirst auch liebevoll Dr. Growth genannt, da werden wir nachher nochmal drauf eingehen. Du bist der Entwickler der Growth Pain Matrix, auch da werden wir nochmal drauf eingehen, was sich dahinter verbirgt. Du bist über 25 Jahre mit im Business, wenn das denn überhaupt reicht und viele wissen es gar nicht, aber haben wahrscheinlich schon Berührungspunkte mit dir gehabt, denn du warst auch CMO bei Holiday Check, wenn ich es richtig im Kopf habe. Du bist Managing Director bei BlackRoll gewesen, Co-Founder von BotImmo AG und die Growth Pain Matrix hatte ich ja schon erwähnt, da werden wir nachher drauf eingehen. Und jetzt eine ganz einfache Frage, du hast auch Bücher geschrieben, oder?
Ich habe mehrere Bücher geschrieben tatsächlich, aber auf das allerletzte bin ich am besonders stolzesten. Das ist nämlich das Buch Die Growth Pain Matrix. Ich habe es mal hier.
Ja, da muss ein bisschen. Jetzt sehen wir sie. Ja, guck mal hier.
Die Growth Pain Matrix ist, wir werden hier noch drüber reden, ist so das, was in meinem Kopf seit 2015 spätestens auch vom Namen her rumgeistert. Und für dieses Buch habe ich extrem viel Material gesammelt und das hat mich heute dahin gebracht, dass viele Menschen da draußen jetzt wissen, was kann schiefgehen im Wachstumsprozess.
Und was kann man vermeiden eventuell auch, ne, wenn man jetzt auch diesen Podcast eventuell lauscht und danach dann das Buch erwirbt, so auf Amazon oder sonst wo. Axel, lass uns direkt einsteigen. Und zwar, ich würde so ein bisschen erstmal auf dich als Axel, als Mensch eingehen, ja. Und zwar, du wirst ja Dr. Growth genannt, aber muss denn alles immer schnell wachsen? Muss alles größer werden? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das versuche ich explizit klein zu halten, wenn man das mal so sagen darf?
Schöne Frage. Fange ich beim ersten Teil an. In unserem Wirtschaftssystem ist das Thema Wachstum absolut zentral. Und wenn du irgendwas gründest, wenn du Unternehmer werden willst, dann gehst du mal schon davon aus, dass es wächst, weil wenn ein Unternehmen nicht wächst, wenn es nicht skaliert in Sachen Arbeitseinsatz im Verhältnis zu Umsatz, dann hat man ein Problem. Und dann wird man auch nicht irgendwann mal wertvoll, dann wird auch kein Investor um die Ecke kommen, dann wird auch niemand das kaufen wollen, wenn du nicht die klassischen Wachstumskennzahlen erfüllst. Und in dem Bereich kenne ich mich tatsächlich auch extrem gut aus. Ich habe sehr viele Unternehmen im Wachstum begleitet. Ich habe sehr viele Unternehmen auch im Verkauf begleitet. Und Wachstum ist absolut gefordert, ist zentral, macht aber auch total Spaß, ja. Also ich meine, wenn man eine Idee hat und dann hat die so richtig, wie wir ja sagen, nimmt die Traktion auf, ne? Dann geht nach oben und denkt, oh, ich habe voll hier einen Treffer gelandet, die Leute sind begeistert. Ich kann Mitarbeiter dazu gewinnen, die auch auf dem Weg mitgehen. Und es ist alle Hebel in Bewegung gesetzt und alle Kurven zeigen nach oben. Das ist ja ein tolles Gefühl, ne? So, aber es ist halt auch, und das sagen einem die wenigsten, es ist halt nicht damit getan, irgendwie Funding zu bekommen oder sein Geld persönlich da rein zu investieren und dann tolle Kennzahlen abzuliefern oder nur auf die Kennzahlen zu schauen. Zentral sind in diesem Wachstumsprozess tatsächlich Themen wie Menschen, Kultur, Kommunikation, Führung. Und da knirzt und knarzt es auf dem Weg extrem.
Ja. Thema
Jetzt.
Führung, gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Sorry, wenn ich ab und zu dazwischen grätsche, aber ich weiß, wir hatten ja schon mal das ein oder andere Mal das Interview. Und jetzt dann den Podcast als Zusammenfassung. Aber lass uns mal ganz kurz bei dem Thema Wachstum, Wunsch oder Risiko bleiben. Ja, du hast ja gerade gesagt, Unternehmen, die nicht wachsen, die werden auch oder sind uninteressant. Ist denn Wachstum immer das Richtige? Oder gab es in deiner Laufbahn auch mal Zeiten, wo du gesagt hast, liebes Unternehmen, versucht einfach mal das Niveau jetzt zu halten, ohne dass wir auf Teufel komm raus wachsen?
Ich bin tatsächlich in mehreren Unternehmen zu dem Zeitpunkt wieder gegangen, wo es mir zu groß geworden ist. Also ich sehe ideale Phasen in einem Unternehmen, wo das Verhältnis zwischen Wachstumsgeschwindigkeit und Stabilität und aber gleichzeitig auch die Agilität vom Anfang perfekt sind. Und dann sehe ich Unternehmen, die wachsen zu schnell und dann wird es irgendwann holprig und hakelig. Oder die sind so groß bereits gewachsen, dass sie ganz unbewegliche Tanker geworden sind. Also ich bin schon auch, und das war ja der zweite Teil deiner ersten Frage, ich habe auch schon Unternehmen gesehen oder vor allem Unternehmer gesehen, die sagen, okay, genau bis dahin möchte ich sein und ich möchte gar keine Mitarbeiter zum Beispiel haben. Ne? Also ich habe einen sehr guten Freund, der hat ein Geschäft, das macht 1 Million Umsatz. Und er weiß genau, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstellen würde, um weiter zu wachsen, dann würde ich eine Büchse der Pandora aufmachen, was das Thema Verantwortung, Verwaltung, Papierkram, also auch dann Verantwortung für die Familie des Mitarbeiters und so weiter anbelangt. Das lasse ich lieber bleiben. Ja, also das gibt's tatsächlich auch. Und ich sehe auch viele Unternehmen, die so im Familienumfeld sind, so kleinere Dienstleister und so, die sind vollkommen happy mit der Größe. Und da geht es eher darum zu optimieren, als das Wachstum so in Extrem zu beschleunigen.
Und da begleitest du wahrscheinlich auch dann die Gründerinnen und Gründer, wo du jetzt sagst, okay, da bist du als Business Angel aktiv oder auch als aktiver Investor, geht es ja auch als Mentor, dass du dann wirklich sagst, pass mal auf, liebe Leute, wir haben jetzt eine Größe erreicht, da sind wir alle auf einer sehr flachen Hierarchieebene, das ist gut so. Jetzt gucken wir eher mal vielleicht in die systematische Skalierung rein. Das wäre ja auch mein Gedanke. Man muss ja nicht immer, gerade heutzutage, mit dem, ich schmeiß mal wieder KI wieder mit rein, wie glaube ich in jedem Gespräch. Aber das ist ja natürlich jetzt auch gerade ein Booster für viele Startups, die dann nicht zwingend mit Personal, mit Menschen wachsen müssen, sondern eher mit der Technologie. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ein klasse Feld, das du da aufmachst. Früher war der Flaschenhals immer die Produktentwicklung und die Softwareentwicklung. Und dadurch brauchte man an dieser Stelle sehr viel Menschen, musste sehr viel Prozesse schaffen. Und das kriegt man natürlich heute dank KI deutlich schneller hin. Gleichzeitig beobachte ich aber, dass andere Flaschenhälse aufgehen und andere Probleme entstehen, wenn die nicht mehr in dem Bereich sind. Also beispielsweise, wenn du wirklich Kundenbeziehungen aufbauen willst, einen guten Support leisten, wenn du höherpreisige Tickets verkaufst und tatsächlich dafür Sales betreiben willst, wenn du eine Marke aufbauen möchtest. Ja, da gibt es viele tolle Prompts und viele tolle Programme, aber die Beziehung Mensch zu Mensch, auch solche Themen wie sich begegnen, Events, echte Events haben, echte Zusammenkünfte haben, das ist etwas, was die KI nicht leisten kann und was in diesem Kontext dann auch immer wichtiger wird. Also früher war es dann mehr so, irgendwelche Landingpages schnell bauen oder Produkt-MVPs oder so, das kriegst du ja heute in 5 Minuten hin, ne? Aber
Ja,
das
klar.
andere Thema, das skaliert technisch nicht so.
Ja, das ist tatsächlich, hatten wir dieses Thema auch gerade letzte Woche bei einem Netzwerktreffen wieder in dem gleichen Netzwerk, in dem wir auch sind. Ich mache mal einen kleinen Spoiler. PLC, Premium Leaders Club, wenn ich es mal so fallen lassen darf. Und da geht es nämlich genau um das, dass die Technologie heutzutage sehr viel abnimmt, ja, aber das Zwischenmenschliche, dieses Netzwerken, dieses Treffen, dieses Austauschen, das kriegt, so Gott will, aktuell noch keine KI hin. Wer weiß, wo die Reise hingeht, so schnell wie das läuft. Aber ich glaube, das ist gerade der Fokus, sage ich mal, auf den wir uns konzentrieren sollten. Ich habe zwei Fragen jetzt an der Stelle. Du hast vorher gesagt, du bist manchmal aus Firmen auch rausgegangen, wo du gemerkt hast, das ufert ein bisschen aus. Das wird zu groß, vielleicht wirtschaftlich gesehen, wäre es trotzdem lukrativ gewesen, aber für dich, für deine intrinsische Motivation, da hast du gesagt, da kriege ich jetzt Bauchschmerzen. Ohne Namen zu nennen, mach aber mal ein Beispiel, aus welcher Branche das war, international, deutsch, wo hast du denn entschieden, da gehe ich jetzt lieber raus, so.
Ah, ja, also ich kann da, das ist, kann erstmal ein ganz praktisches und auch bekanntes Beispiel nennen. Also bin bei 7 Leuten bei HolidayCheck eingestiegen und bei 350 Leuten wieder ausgestiegen nach 7 Jahren. Ja, exakt auf den Tag 7 Jahre. Und ich habe einfach gemerkt, es ist irgendwann nicht mehr meine Welt. Da ist mir dann zu politisch geworden, zu langsam, zu viele Prozesse, zu viele Hierarchieebenen, und zu schlechte Kommunikation. Und ja, das hat mich natürlich auch geprägt, solche Dinge weiter zu beobachten. Ich habe auch schon andere Startups gesehen, die sind zum Beispiel mit sehr viel Vorschusslorbeeren und sehr viel Geld und sehr toller Ausstattung gestartet, hatten innerhalb von einem halben Jahr dann 300, 400 Leute plus nochmal irgendwo Entwickler im Ausland und sind dann aber total in sich zusammengefallen, weil sie es nie geschafft haben, diese Familienkultur, die Startups am Anfang so auszeichnet, zu schaffen, also nie diesen gemeinsamen Spirit, diese gemeinsame Kultur zu entwickeln. Ich habe auch schon Unternehmen extrem gesund wachsen sehen. Ja, also wenn von vornherein alle Learnings durchgezogen werden, wenn von vornherein Themen, die bei vielen noch gar nicht so auf dem Schirm sind, wie Kommunikation und Führung, wenn die und Onboarding neuer Mitarbeiter und solche Sachen, wenn das tatsächlich schon in der Größenordnung von 5, 7, 8 Mitarbeitern passiert, was super ist, dann schafft man so etwas auch relativ holperfrei nach oben zu skalieren und sogar zu internationalisieren.
Vielleicht eine letzte Frage gerade zum Thema Führung und ich lasse es auch mal den Begriff Selbstüberschätzung fallen, weil es gibt ja den positiven Weg, dass du sagst, okay, man wächst gesund. Es gibt aber auch Unternehmen, die wachsen einfach zu schnell. Du hast gerade erwähnt, 300, 400, 500 Leute innerhalb von kürzester Zeit. Was rätst du unseren Hörerinnen und Hörern? Wie kann man gesund wachsen, dass aus Selbstvertrauen nicht Selbstüberschätzung wird? Weil da kippt ja dann meistens dann das Boot so ein bisschen.
Ja, du hast halt oft das Phänomen, und ich vermute mal, dass du das so ein bisschen im Hinterkopf hast. Du hast das Phänomen, dass in einem Wachstumsprozess gute Fachkräfte gerne zu Führungskräften werden. Es liegt ja auch irgendwo nahe, die sind dabei schon länger, die machen einen guten Job, die kennen sich als Experten in ihren Fächern aus. Die wollen auch ein Stück weit belohnt werden dafür ihre Treue am Anfang. So, und dann steigen die in der Hierarchie so langsam auf, kriegen Führungsverantwortung, wissen aber nicht so richtig, wie sie das machen, ja, neigen dann so zum Micromanagen und zum ich mache das so, du musst das auch so machen. Und dann, wenn sie aber wenig Fehler machen, steigen sie noch weiter auf. Und wenn sie komplett Fehler vermeiden, steigen sie ganz doll auf. Und irgendwann merken sie, ich bin eigentlich schon ein bisschen über meinen Möglichkeiten. Also wenn sie das merken, die wenigsten merken es. Meistens merken es dann die Kollegen, die obersten Führungskräfte oder die Mitarbeiter, die dann sagen, da läuft es nicht so richtig, ne? Und ich habe das natürlich schon bei vielen Startups gesehen. Dann machst du irgendwann mal, wenn es gar nicht mehr anders geht, machst du dann halt so Führungskräfte, Weiterbildungen und sowas. Aber dann aber auch so, dass das nicht irgendwie so ist, hey, der hat bestanden und die hat nicht bestanden oder die wird eine super Führungskraft, aber bei dem wäre ich vorsichtig. Es ist dann nie der Output von solchen Führungskräfteentwicklungen, sondern die sagen dann halt, ja, wir haben halt jetzt das Handwerkszeug beigebracht, jetzt könnt ihr ja entscheiden, wie es weitergeht. Aber mein ganz ehrlich, also nicht jeder ist eine geborene Führungskraft und das gilt auch, also auch, ich nehme mich da um Gottes Willen nicht aus. Ich weiß inzwischen sehr deutlich, wo meine Grenzen sind. Ja? Also wo ich dann auch irgendwann keinen Spaß mehr dran habe und wahrscheinlich auch die Menschen, die ich führen sollte, keinen Spaß mehr dran haben. Aber das ist halt ein Prozess der Selbsterkenntnis.
Ja. Bist du eher so der Typ Führung von oder überhaupt hast du lieber gerne kleine Teams um dich rum oder was ist so deiner Meinung nach die perfekte Größe, wo du dich wohlfühlst?
Also die perfekte Unternehmensgröße, in der ich mich immer sehr wohl gefühlt hatte, sind maximal 12 Mitarbeiter. Ja, das ist irgendwie so eine magische Zahl
Ja,
für
ist
mich.
aber eine gesunde Größe, da brauchst du keine zweite Ebene, du hast immer noch alles kurz auf kurzen Dienstweg.
Genau, weil
Jeder,
du kannst dir vorstellen, bei 12 Mitarbeitern hast du dann vielleicht irgendwie drei Teamleiter dabei. Jeder von denen hat dann auch nicht so viel Direct Reports. Der Gründer oder die Gründerin oder das Gründerteam hat das dann meistens unter sich irgendwie im Griff. Und die Kommunikation ist noch relativ einfach. Also die Leute kriegst du dann an drei Tische. Und dann kannst du noch relativ, dann begegnet man sich noch so häufig, dann hat man noch die Chance, sich an der Kaffeemaschine zu treffen und so. Und das ist, also ich habe wirklich gesehen, wie es ab 12 Leuten immer regelmäßig bergab geht. Beziehungsweise, wo man dann schon ganz ordentlich hinschauen muss, dass es eben nicht bergab geht. Und in meinem eigenen Team, also ich hatte tatsächlich Teams geführt bis zu 29 Leuten. Zum Glück hatte ich da nicht so viel Direct Reports, sondern einfach dann nur, glaube ich, 4 oder 5. Also ich bin großer Fan davon, nie mehr Direct Reports als 4 bis 5 zu haben. Ich habe letztens von einem gehört, der hat 16 Direct Reports. Ne? Das
16. Dann machst du nichts mehr anderes.
Das nicht mache, ja, also klar, wäre ja auch seine Hauptaufgabe, das zu machen, aber selbst wenn er nur das macht, ist seine Woche schon einfach
Voll. Klar.
voll. Und so viel Bälle quasi in der Luft da zu halten, und das ist auch dann, ist nicht so einfach.
Und wir reden ja nicht nur von den Direct Reports auf geschäftlicher Ebene, sondern wenn du 29 Leute im Team hast, da sind auch sehr viele menschliche Befindlichkeiten dabei, wo die du dann auch gerne mal mit jonglieren darfst. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen an der Stelle. Da holst du einfach nur Luft. Okay,
Nee,
pass auf.
nee, und das ist unbedingt, das ist ein 100, das ist ein Volltreffer. Ja? Also ich habe ja gesagt, Menschen, Kultur, Werte, Kommunikation, und da zählt das Thema Befindlichkeit natürlich 100% rein. Ich meine, wir haben ja eben nicht mit KI-Agenten zu tun, sondern wir haben es einfach mit Menschen und deren Ansprüche, Erwartungen, Privatleben, Gesundheit,
Alles.
Animositäten, Sympathien, also mit solchen Dingen halt zu tun, ne?
Absolut, absolut. Lass uns jetzt mal auf dein neues Buch, auf die Growth Pain Matrix eingehen. Was verbirgt sich hinter dem Titel?
Also die Growth Pain Matrix ist ein Modell, das ich entwickelt habe. Das zeigt die Muster im Wachstum. Ja? Ich unterteile das Unternehmenswachstum in 6 Schritte. Fange also beim Gründerteam an, und ganz am Ende steht der große Tanker. Ein Stück weit hat das was mit der Anzahl der Mitarbeiter zu tun. Und dann untersuche ich die typischen Probleme in 7 Managementfelder. Also Managementfelder sind zum Beispiel Kommunikation oder Leadership. Ja. Und dann sage ich, aus der Beobachtung von einer mittleren dreistelligen Anzahl an Startups, Scale-ups, Unternehmen, großen Unternehmen, großen Organisationen, das geht in dieser Phase immer schief. Also wenn ich immer sage, dann liegen wir vielleicht so bei 95%, aber das gilt tatsächlich unglaublich universell. Es gilt international, es gilt branchenübergreifend. Also das ist nicht irgendwie nur ein Phänomen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, oder es ist nur ein Phänomen in der Tech-Branche. Nein, das ist komplett übergreifend. Es gibt kleine Einschränkungen. Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in so einem Dienstleistungsbereich, ne, also eine große Steuerberaterkanzlei, die hat vielleicht 25, 28 Mitarbeiter, hat aber oft schon die gleichen Probleme wie ein 500-Plus-Organisation in einem anderen Bereich. Also da ist so ein bisschen die Anzahl der Mitarbeiter verschoben, aber sonst ist das sehr universell gültig. So, und jetzt schaue ich in die einzelnen Felder rein, erkläre, was da typischerweise passiert, wie du es auch früh erkennst. Also ich versuche auch so ein bisschen so ein Frühwarnsystem zu entwickeln,
Gut.
so Leute darauf zu sensibilisieren. Und dann gibt es dazu zugeordnet die Growth Fix Matrix, wo du dann quasi für jedes Feld die entscheidenden Tipps bekommst. Was kann ich tun, um an dieser Stelle das Problem in den Griff zu bekommen, die Schmerzen zu minimieren oder gar nicht erst entstehen zu lassen?
Also das bedeutet übersetzt, nur dass ich es richtig verstehe, die Growth Pain Matrix ist wie eine Art Fahrplan, eine Checkliste aufgrund der erlebten Erfahrung von dir und allen Geschäftspartnern, mit denen du jemals zusammengearbeitet hast, ne, oder Wegbegleiter waren. Und eigentlich kann man sagen, wenn man sich daran hält, dann hat man schon einen sehr großen Teil der typischen Fehler ausgemerzt.
Man kann diese Fehler dann früher erkennen und schneller fixen. Ausmerzen würde ich jetzt nicht sagen, weil es wird einfach immer wehtun. Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel, ne? Wir wissen alle, in der Pubertät wirst du das erste Mal Liebeskummer haben. Richtig oder falsch?
Richtig, in der Regel.
95%, oder?
Mindestens, wenn nicht
Vielleicht.
sogar 98 bis 99.
So.
Ja.
Wenn du vorher weißt, kriegst du, also ich gebe dir jetzt eine Heranwachsmatrix als Mensch und ich sage dir, also in dem Bereich wirst du Liebeskummer haben, wirst du ihn dann komplett vermeiden? Vermutlich
Nee.
nicht, ne?
Und ich glaube auch nicht, dass ich dann so in die Kommunikation dann mit meiner potenziellen Partnerin gehe, nach dem Motto, lass uns das mal vermeiden, lass uns da mal sehr objektiv und rational rangehen. Das wird nicht klappen.
Richtig. Aber wenn du halt weißt, okay, das ist normal. Auch andere haben das erlebt, die sind daran nicht zerbrochen. Und hier sind die Rezepte, wie du das lösen kannst, ja, oder wie du das vielleicht vermeiden kannst oder schneller wieder aus der Krise rauskommst. Dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Deshalb sage ich, die Probleme, die Schmerzen, ja, wirst du haben. Nur ist die Frage, wie stark sind sie? Wie doll ziehen die dich nachher tatsächlich auch runter? Und wie schnell kommst du wieder aus der Krise
Wie
raus?
gehst du mit denen da um? Genau, wie gehst du mit den Fehlern und mit den Schmerzen um? Ja, ich habe letzte Woche einen sehr schönen Spruch gehört. Was heißt denn Spruch eigentlich? Einfach nur eine Aussage. Das bleibt nicht so. Auch wenn alles super schön ist, es bleibt nicht so. Irgendwann geht es wieder runter. Aber wenn es unten ist, das bleibt auch nicht so. Irgendwann geht es wieder hoch. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man der Sache so ein bisschen entspannter entgegensehen.
Ja, das wird jetzt, glaube ich, wenn ich die Menschen beobachte, würde ich sagen, ja, bis zu einem gewissen Maße. Irgendwann geht es halt auch nicht mehr hoch, ne? Also irgendwann
Ja,
ist
das ist
einfach
richtig.
auch, ne? So,
Ja.
irgendwann, der Mensch ist ja darauf programmiert, dass er irgendwann mal stirbt. In Unternehmen ja nicht zwangsläufig. Nur wenn in Unternehmen komplett alle Herausforderungen in diesen Themen, die ich aufzeichne, ignoriert. Und sagt, ja, wir haben kein Problem. Zwar weiß keiner mehr so richtig Bescheid, zwar sind wir super langsam, zwar verlieren wir uns in Meetings und Abstimmungen. Und zwar haben wir, und wir haben schlechte Führungskräfte, aber müssen nichts machen. Läuft ja,
Ja,
läuft
das
ja.
wird nie, da hast
So.
du recht,
Und
das
dann
wird nicht.
weißt du, das geht schief, das wird
Ja,
schief
klar.
gehen. Irgendwann.
Ja, ist richtig. Ja, aber sehr cool. Aber trotzdem, also auch wenn man sich selbstständig machen möchte oder jetzt gerade im Startup-Team drin ist oder in einem Unternehmen, das jetzt wachsen möchte, kann ich auf jeden Fall nur an der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz ans Herz legen, die Growth Pain Matrix von dir, lieber Axel. Ja. Ich hatte es vorher schon gesagt, Business Angel Investor. Gibt es spezielle Branchen, in die du investierst? Oder was sind deine Kriterien, dass du sagst, okay, du kannst es dir ja irgendwo, würde ich mal sagen, oder behaupten, auch aussuchen, wo du rein investieren möchtest, sei es Geld, aber auch Zeit oder Netzwerk oder auch deine Erfahrung. Was sind denn da so deine Kriterien?
Mein Hauptkriterium ist, kann ich mehr Wert bringen? Die Punkte, die du angesprochen hast, also Geld, Zeit, Netzwerk, Erfahrung, Coaching, kann ich da wirklich einen Mehrwert bringen? Und dann schaue ich, wenn es um Investments geht, eigentlich in erster Linie auf zwei Punkte. Punkt Nummer eins, das Team. Kompatibilität auf der einen Seite im Sinne von, gibt es einen Skillfit, also ergänzen sich die Leute in ihrer Art und in ihrer Expertise und gibt es einen Wertefit? Also kann man die 2 Wochen auf eine einsame Insel sperren, ohne dass sie sich danach an die Gurgel gehen? Also haben die wirklich gemeinsame Werte, nicht nur eine gemeinsame Vision? Beziehungsweise oft existiert da nicht mal eine gemeinsame Vision.
So schlecht.
Und der
Ja.
zweite Punkt, den ich schaue, ist Time to Market.
Okay, spannend.
Und zwar ist dieses Produkt eigentlich, also oder die Dienstleistung oder die Software oder whatever, ist die eigentlich ein bisschen zu früh dran? Ein bisschen zu früh, ne? Und damit habe ich in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht und habe auch an der Stelle natürlich selber davon profitiert. Also in Holiday Check hat mit Bewertungen gearbeitet zu einem Zeitpunkt, wo gerade das Web 2.0, das Internet zum Mitmachen, so noch in der Wiege lag, ne? Und da gab es noch nicht Amazon mit den Produktbewertungen und da gab es keinen Proven Expert und kein Trustpilot oder irgendwie sowas. Ja, da gab es so ein bisschen TripAdvisor, aber nur so nicht wirklich. Und dann ist einfach das ganze Thema voll durch die Decke gegangen und wir konnten dadurch zum richtigen Zeitpunkt dann auch ganz anders skalieren. Und da komme ich noch zum zweiten Punkt. Übrigens für BlackRock gilt das auch. Ja, also dieser Trend Health, CrossFit, Yoga. Und dann warst du mit diesen Rollen einfach ein bisschen früher schon da und konntest dann diesen Trend mitnehmen. Aber ich will noch mal quasi auch auf das dritte Thema, was mit dem zweiten verknüpft ist, ganz kurz eingehen, weil ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, von der vielleicht viele was lernen können. Ich gucke immer, gibt es eine bestimmte Art, günstiger an Kunden zu kommen als andere. Ein Holiday Check hatte das Glück, dadurch, dass plötzlich die Themen User-Generated Content und SEO und Landingpage-Qualität für Google Ads zusammengekommen sind, einfach deutlich günstiger Neukunden einzukaufen. Und das ist so eine absolute Kennzahl, auf die ich jetzt neben eben Team und Time to Market, auf eine Kennzahl, auf die ich in einem Pitch immer achten würde. Sind die Customer Acquisition Costs im Verhältnis zu dem Wettbewerb, im Verhältnis zu dem Customer Lifetime Value, dem potenziellen? Und dann kannst du schon relativ gut sagen, könnte funktionieren oder halt nicht. Ja? Und dann ist es
Ist
halt
ja im
immer eine Wette.
Performance-Markt, ist ja im Performance-Marketing immer noch der heilige Gral, ne? Schon von damals, so ungefähr. Na, also das ist.
Ja, das muss ja nicht zwangsläufig Performance-Marketing sein, ne? Aber du
Ja.
musst ja irgendwie an deine Kunden kommen. Und wenn du
Ja,
halt die
klar.
Kunden einfach unglaublich teuer ankaufst,
Ja.
und sie dir dann nach einem halben Jahr wieder weglaufen, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann kannst du noch so viel Hockeysticks in deinen Pitch malen. Wird
Ist
nicht.
so. Ja. Eine Frage noch zum Auswahlkriterium von Investments von dir. Achtest du auch, du hast zwar gesagt, auf die Harmonie des Gründerteams oder des Kernteams, muss ja nicht immer gleich Gründung sein, kann ja schon mal ein paar Jahre auch existieren. Achtest du auch auf das Alter oder ist dir das Alter egal, sage ich mal, des Teams?
Das Alter ist mir egal. Also
So.
ich arbeite mit einem Gründer zusammen, der ist, glaube ich, 2 Jahre jünger als ich. Ja, also der ist in seinen 50ern. Und ich arbeite mit Gründern zusammen, die sind Mitte 20. Und
Ja.
jeder hat so seine Vor- und Nachteile da. aber ich halte die Grundmotivation, die Bereitschaft, da auch wirklich zu investieren in sein Unternehmen, also Arbeit und Mühe, und das zählt für mich eigentlich mehr als das Geld, Quatsch, als das Alter, Blödsinn. Vielleicht ein Punkt, natürlich muss man schon sehen, dass die Prioritäten, also früher war es zumindest mal so, dass die Prioritäten im Alter deutlich stärker auf Familie und Work-Life-Balance gehen, aber das ist nicht mehr allgemein gültig. Also ich habe auch heute schon mit Gründern gearbeitet, die waren halt 22 und haben eigentlich gegründet, weil sie mehr Work-Life-Balance
Wollten.
wollten.
Ja.
Sind dann aber ziemlich schnell enttäuscht, beziehungsweise
Dass
von
es
denen
nicht so ist, ja.
eingeholt.
Das ist eine gute Anschlussfrage. Und zwar, was ist für dich persönlich Erfolg? Privat, also beruflich, ne? Vielleicht ist es auch der Einklang, weil du gerade das Thema Work-Life-Balance. Ja, du bist nämlich vorher, ich wollte erst noch mal ein bisschen persönlich sein, da bist du direkt sozusagen abgewichen, aber ich komme noch mal zurück.
Was
Ja.
ist für mich, ja, also für mich ist Erfolg, wenn ich etwas lernen kann und wenn ich etwas beitragen kann. Das ist für mich Erfolg. Immer zu dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr beitragen oder ich kann nichts mehr lernen, gehe ich oder zieh mich zurück. Erfolg. Also das war jetzt eher so ein Beruf der beruflichen Ebene. Und Erfolg ist privat, seinen Tag so gestalten zu können, dass er einem mehr Energie gibt, als er einem nimmt.
Anschlussfrage, wenn du mal so komplett Revue passieren lässt, und damals bis heute, wann würdest du sagen, warst du am erfolgreichsten? Sei es beruflich, sei es privat, sei es der Einklang, den du gerade gesagt hattest, denn der Tag, dass der Tag dir mehr Energie bringt als nimmt. Wann warst du am erfolgreichsten? Du
Also
darfst
es
auch
gab,
jetzt sagen, wenn du möchtest.
ja, ich schwanke gerade zwischen, also ich bin heute für mich in der Gesamtschau unglaublich erfolgreich,
Ja.
denn ich kann mein Leben so gestalten, wie ich das möchte. Ich kann mich bewegen, wenn ich mich bewegen will. Ich kann mich mit Themen beschäftigen, die mich wirklich interessieren. Ich kann mich um meine Familie kümmern. Ich kann meinen liebsten Hobbys nachgehen. Und ich kann Menschen helfen, die tatsächlich auch von meiner Hilfe profitieren und dabei wiederum extrem viel lernen. Ja, also ich lerne ja selber in jedem Gespräch. Ansonsten hätte ich ja nie das Buch schreiben können oder nie auch so viel, würde ich nicht über so viel Wissen verfügen, wenn ich nicht immer alles in meinem Leben auch unter dem Lernaspekt betrachtet hätte. Es gab
Absolut.
eine Zeit in meinem, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt bin ich so absolut auf dem Höhepunkt, auf dem wirtschaftlichen Höhepunkt, ja. Und dann da habe ich aber gemerkt in der Retrospektive, ja, aber da hat dir noch so viel gefehlt. Da haben dir noch so viele Erfahrungen gefehlt, auch positive und negative Erfahrungen, aber da hat dir noch so viel gefehlt. Es wäre schade gewesen, wenn du das nicht anders, also wenn du dich dann nicht da nochmal einen Cut gemacht hättest. Ja.
Ja, glaube ich dir. Aber du hast es ja auch gerade gesagt, Erfolg ist für dich auch, ich sage jetzt mal, zeitliche Freiheit, ja, finanzielle und zeitliche Freiheit logischerweise, dass du selber gestalten kannst. Du selber pendelst ja zwischen der Schweiz und Ägypten, hast du gesagt gerade, ne?
Elguna in Ägypten, ja.
Ja, genau. Das ist auch das ist tatsächlich Erfolg, Freiheit, ne?
Ja.
Selbstgestaltung tatsächlich. Deswegen
Ja.
herzlichen Glückwunsch an der Stelle. So, was ist aber jetzt, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, das, was der Axel da geschafft hat, das will ich auch und ich möchte gerne von ihm lernen. Bietest du das auch an? Mentorenprogramme, sage ich mal, klar, als Keynote Speaker bist du immer noch aktiv, aber begleitest du auch extern Menschen und Unternehmen auf dem Weg oder bist du eher nur in der Position, dass du Unternehmen begleitest, mit denen, bei denen du auch ja, beteiligt bist?
Ich habe kein, das unterscheidet mich vielleicht jetzt von vielen anderen, ich habe kein skalierbares Mentorship-Programm oder sowas. Ja. Meine Idee ist, mit dem Buch und auch mit dem Online-Tests, die ich auf growthpain.de anbiete, möchte
Super,
ich ganz gerne
super
einfach den
Schritt.
Leuten, die Leute unterstützen, möchte ich auch ein bisschen das zurückgeben,
Schön.
also was ich auch, also Wissen rausgeben, das das mir damals auch oft gefehlt hat, ne? Und ich möchte auch vermeiden, dass Menschen in Fallen laufen, in die ich auch gelaufen bin. Und ich hatte jetzt auch nicht nur schöne Erlebnisse. Und ich habe hier lauter, das Buch ist ja voller Anekdoten aus meinem Leben, aber auch von aus Coachings heraus oder aus Investments heraus. Ja. Und da ist auch echt viel Mist dabei gewesen. Da ist auch viel knallharte Zeit dabei. Da ist auch viel, sind viel schlaflose Nächte und Tränen und Wut. So. Ja, und das möchte ich einfach das vielleicht ein Stück weit bei anderen eine Sensibilisierung dafür schaffen, dass ihnen das nicht in dem Maße passiert. Ich wähle sehr bewusst die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das muss passen. Ich bin jetzt da nicht irgendwie bedürftig und habe aber nicht den Anspruch, irgendwie da jetzt so ein skalierbares System draufzusetzen, weil ich eben sage,
aber du willst einfach
schaut euch YouTube-Videos. Schaut euch YouTube-Videos an oder lest irgendwelche Hurra-Literatur, irgendwelche Chaka-Literatur. Nee, das will ich nicht machen. Ich arbeite mit ein paar ganz tollen Unternehmern zusammen, tatsächlich hier auch in Ägypten mit einem Unternehmer, der sehr, sehr erfolgreich sein Familienunternehmen jetzt in der zweiten Generation nach vorne gebracht hat. Ich arbeite mit Startups in Deutschland zusammen und in der Schweiz. Und ich freue mich immer über neue Kontakte und wenn jemand sagt, hey, guck, kannst du mal drauf gucken und vielleicht ergibt sich ein Investment daraus, vielleicht ergibt sich eine Kombination mit einem Coaching daraus. Und ich
vielleicht
versuche
hast du einfach
auch,
nur was Gutes getan.
Ja, und das ist auch, wenn ich als Speaker irgendwo bin, dann versuche ich einfach auch dafür eine Sensibilisierung zu schaffen, auch ein bisschen zu unterhalten dabei. Ne? Ich finde das ein wahnsinnig unterhaltsames Thema auch.
Ist es.
Ich habe da die größten Schwenke, wie man so früher gesagt hat, aus meinem Leben erzählen, wo die Leute dann sich auch immer wieder erkennen und sagen, ja, genau, bei uns ist es auch so. Oh Gott, das kenne ich noch. Oder nee, das ist gerade jetzt so. Und also das sind dann für mich die Erlebnisse, wo ich sage, ja, richtig gemacht. Jetzt hast du sie abgeholt an der Stelle, wo du ihnen wirklich helfen kannst.
Also das sind so die, sag ich mal, ein kleiner Teil der persönlichen Fuck-Up-Nights von Axel Jockfer, so ungefähr. Ne? Hast du ja so will ich es beschreiben. Axel, mit Blick auf die Uhr, kommen wir zu unserer Abschlussfrage. Ja, und zwar, wenn du das heute betrachtest und jetzt einfach mal den Zeitstrahl zurückgehst, würdest du was ändern, beziehungsweise was würdest du dem 18-jährigen Axel empfehlen? Das sind zwei Fragen, um genau zu sein.
Ja, um Gottes Willen, wenn du den 18-Jährigen kennen würdest, so, der hat, da war der, mit 18 war ich noch sehr nerdig, dann hatte ich so
okay, sagen wir 25. So.
Ja, da hatte ich wiederum so eine Phase, da war ich schon sehr, da habe ich irgendwie 8 Jobs parallel gemacht und hab studiert und promoviert und aber auch jeden Abend Party und so. Nee, also ich würde tatsächlich Folgendes ihm sagen, das ganze Zeug, was du da machst, das hat mit eigentlich gar nichts damit zu tun. Meine Mutter hat immer gefragt, wenn sie jemand gefragt hat, was macht der denn da? Sie hat, ich habe keine Ahnung. Der macht irgendwie so ein komisches Zeug, anstatt dass er bei einer Bank arbeitet oder sowas, der macht alles Mögliche parallel.
Ja.
Und der hat auch so Sachen studiert, mit denen kann man eh nie Geld verdienen. Ja, also ich habe ja Medienwissenschaft und Geschichte und Politik und deutsche Literatur und ein bisschen noch in Jura und ein bisschen Sport. Also ich habe so, ne, so, irgendwann kannst du die Punkte miteinander verbinden.
Ja, so ein
Das
Hanf
habe ich
in allen
erst
Gassen, ne? Und irgendwann wird es ein Bild.
Aber in den letzten Jahren erst gemerkt, ja, dass ich tatsächlich Themen wie Philosophie, Geschichte, Medien, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, dass ich das miteinander verbinden kann und dass das gar nicht verlorene Zeit war. Und da will ich auch irgendwie nichts davon missen. Und natürlich hätte ich an mancher Stelle irgendwie besser abbiegen können und irgendeinen Job annehmen, der sensationell dotiert war, aber ich hatte kein gutes Gefühl. Und danach kamen dann wieder unglaublich spannende Learnings. Und ich hätte das Wissen heute nicht, und das ist, glaube ich, die zweite Botschaft, mach so viel Erfahrung wie möglich, lerne aus jeder Erfahrung, verarbeite diese Erfahrung. Und wenn sie Und gibt das Wissen vielleicht noch irgendwie weiter? Ja, das sind so die Dinge, aber vielleicht ist das jetzt irgendwie doch zu philosophisch.
Ja, weiß ich gar nicht. Das ist tatsächlich ein wirklich schönes Schlusszitat, wenn man das so sagen darf, oder ein Abschluss des Podcasts, weil das wäre nämlich auch meine Frage gewesen: Was empfiehlst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern? Wir machen ja einen Videopodcast an der Stelle auch, ne? Mutig sein, Fehler machen, Erfahrungen machen, sich weiterzuentwickeln, das ist das, was ich rausgehört habe. Ich denke, da stimmst du mir zu.
Da stimme ich dir zu. Mein Großvater, den ich sehr lieb gehabt habe, der hat immer gesagt, Junge, du sollst mit den Augen Mausen gehen. Also der meinte, mit Mausen meinte er so was klauen. Ne? Also ich habe das dann irgendwann auch verstanden. Guck dir überall was ab, lern überall was, nimm die alle Erfahrungen mit und verbind sie miteinander und mach dann was Eigenes draus. Und im Endeffekt hat er wirklich recht gehabt.
Mit den Augen Mausen gehen, das finde ich einen sehr schönen Spruch. Das heißt, sich inspirieren lassen, dazulernen und immer sich weiterzuentwickeln. Lieber Axel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat bei unserer Folge der Wissensreich Stories, der Podcast. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich kann schon mal an der Stelle sagen, es wird sehr, sehr sportlich. Und Axel, danke für deine Zeit und liebe Grüße nach Ägypten. Ich glaube, dass aktuell es in Deutschland auch definitiv wärmer ist als bei euch.
Das ist ja
Danke
wirklich
dir.
wahr.
Bis zum nächsten
Danke,
Mal. Vielen
aber
Dank.
ciao.
Ciao.